beim Abendessen gefragt, seit wie lange ich hier komme. Und das weiß ich selbst nicht. Das muss bestimmt 15 Jahre. Was ich nur eines erinnern, ist, dass Bruder Eiching, als ich vielleicht 2, 3 Jahre hier gekommen sind, grüßte mich und meine Frau mit der Aussage, ich freue mich, Herr Pfarrer Dr. Jaffin, dass Sie Ihre Tochter mitgebracht hat heute Abend. Ja? Unser Thema für diese 3 Vorträge heißt Josef und Jesus, der Leidensweg, die Knechte Gottes. Auf das hat meine Frau gerade die Manuskript dabei und arbeitet gerade da drauf. Die kommt in ein Jahr ungefähr, diesem Buch. Dieses Buch könnte man auch einen Nebentitel geben. Josef und sein Brudern, die 2 Bunde Gottes. Dazu wollen wir beten. Und wie viele waren im Gefängnis von Josef bis Paulus, deine Helden eingekerkert? Sind wir nicht alle so, Herr, verriegelt hinter den Türen unserer kleinen Ängste, unserer täglichen Routine, unseres »So bin ich und so bleib ich, Herr«, gefangen warst du auch. Du hast dich selbst übergeben, gefangen, gefoltert, bist gestorben, hast meine Gefangenschaft in Befreiung verwandelt. Amen. Heute wollen wir mit 1. Mose 37, da fängt das Josefs Geschehen, morgen Abend wird es 1. Mose 42 und dann Sonntag Predigt über 1. Mose 45. Josefs Träume. Jakob aber wohnt im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihn einen bunten Rock. Und nun, seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, würden sie ihn feind und könnten ihm kein freundliches Wort sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da würden sie ihn noch mehr feind, denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Gaben auf den Feld, und meine Gaben richtet sich auf und stand, aber eure Gaben stellte sich ringsherum und neigten sich für meine Gabe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seine Worte willen. Er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigen sich für mir. Und als er das seinen Vater und seinen Bruder erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber seine Vater behielt diese Worte. Machen wir so weit und dann gehen wir weiter. Wir schauen, wie weit wir aber kommen. Ich muss am Anfang sagen etwas über, wie ich die Schrift auslege. Wer hört mich heute Abend zum ersten Mal? Oh, vieles. Ihr habt Glück gehabt, dass ihr so lange mich nicht gehört habt, ja? So. Ich erzähle euch meine Art, mit Gottes Wort umzugehen, oder besser gesagt, der Art Gottes Wort hat, mit mir umzugehen. Ich sehe die Bibel als eine Einheit. Es gibt für mich kein Alte und Neue Testament, denn Jesu Bibel war das Alte Testament. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Das Alte Testament. Das Alte Testament zeugt durch und durch von Jesus und ist die Grundlage, ein Verständnis des Neuen Testament. Wer zu mir kommt und sagt, ich bin ein neutestamentlicher Christ, ich antworte sofort, ich bin es nicht, ich bin ein biblischer Christ. Das ist das Erste, die Einheit der Bibel. Und die Einheit der Bibel ist in Jesu. Die Einheit der Bibel ist in gemeinsamen biblischen Themen, zum Beispiel die zwei Tafeln Mose, die auch eine Rolle spielt, vor die Tafeln Mose gegeben sind. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Mitmenschen, das geht bis zum Bergpredigt und weiter. Aber es gibt mehrere zentrale gemeinsame Themen. Und es gibt eine dritte Einheit, und die ist kaum bekannt unter uns. Das ist die Bildeinheit der Bibel. Na, die Leute, die kommen zu mir heute und gesagt, Herr Pfarrer, wir haben in Ihre, ein Kunstbuch von Ihnen, einen Fehler bemerkt, dass Sie verwechselt ein V und ein Fasan. Solche Leute werden sehr schwierig mit mir umgehen, dass ich die Bildersprache richtig verstehe, wenn ich tatsächlich ein V und ein Fasan gewechselt habe. Ein Fasan habe ich einmal gegessen, ich glaube, ein V habe ich nicht gegessen. Das muss bis ins Leib hineingehen, sagt man unter die Juden, ja? Aber die Bibel hat eine gemeinsame Bildersprache. Fließendes Wasser bedeutet doch die ganze Bibel, das ist die wichtigste Bild. Die ganze Bibel bedeutet immer Leben, Tod und Reinheit. Das ist nicht meine Thema für heute. Ich habe Vorträge nur über diese Themen. Es gibt aber gemeinsame Bilder, die zentral sind. Ich habe das Glück oder das Vorsehen gehabt, dass ich mit an die beste Universität in die Welt für Kunstgeschichte, das hat Erwin Panofsky, der größte Kunsthistoriker unserer Zeit, bezeugt, das ist die New Yorker Universität, die aus einer ganz kleinen Abteilung für Kunstgeschichte plötzlich 5 weltberühmte deutsche Juden reingebracht. Der Chef der Abteilung hat gesagt, Hitler, der ist mein bester Freund, der schickt mir alle die beste Kunsthistoriker, ja? Mit dies, als vorausgesagt, jetzt wollen wir diese Texte in die Tiefe anschauen. Und Sie werden schnell merken, meine Methode. Shakespeare hat gesagt, there's a method to his madness. Da gibt eine Methode zu seiner Verrücktheit. Ich hoffe, dass ich nicht so verrückt bin mit meiner Methode. Josefs Träume. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, in Kanaan. Ich mache Sie sofort aufmerksam. Sie hören hier den Namen Jakob, Sie hören später den Namen Israel. Manche Leute, die nicht mit biblisch große Erfahrung haben, glauben, das muss zwei Menschen sein, ist der gleiche Mensch. Aber nein. Jakob ist der Betrüger. Der lebt mit Betrug, weil er hat die Erstgeburtsrecht und den Segen im Grunde genommen gestohlen von sein älterer Bruder. Er muss mit Gott kämpfen. Und dann heißt er Israel, der Gotteskämpfer. Und das Faszinierende ist, immer wieder danach, ich habe Bücher über beide geschrieben, Jakob und Israel, auch wenn es eine Person ist, danach, nachdem ein neuer Name, der Gottesstreiter kriegt, Israel, Gott nennt ihn immer wieder abwechselnd, Jakob, Israel, wie es hier auch steht, direkt hier. Warum? Denn der alte Mensch, der lebt mit Selbstbetrug, lebt weit in ihn, er ist kein Engel. Luther hat das genial verstanden, und das ist ein gesamtbiblisches Thema, läuft doch alle zentrale Gestalten in die Bibel, verloren in uns selbst. Der Jakob, der lebt mit Selbstbetrug, in wen er seine eigene Wege und Zielsetzung hat. Und der Israel, der gezwungen ist, mit Gott zu kämpfen, denn der Gottesengel im Alten Testament ist Gott selber, das ist mehrfach bezeugt, vor allem im Richterbuch. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und das ist bei uns auch alle gleich, wir heißen alle auch Jakob und Israel, denn wir leben auch unsere eigenen Wege, wir sind kein Engel. Wir leben mit Selbstbetrug, wir gehen unsere Wege, wir suchen das eine, unseres. Das tun wir alle. Und dann sind wir unter dein Wort gestellt, wenn wir das Wort richtig hören, das Wort richtig verkündigt ist. Und das Wort tötet der Jakob in uns. Wir müssen mit Christus sterben. Ich lasse dich nicht, Herr Jesus, dann du segnest mich, der verlorene Mensch in mir selber. Das ist sehr wichtig, aufmerksam auf diese Namen Jakob und Israel und wie sie kontrapunktal arbeiten. Jakob aber wohnt im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war eine Hirte. Ist es merkwürdig? Es gibt bestimmte Zahlen im Leben, die öfters eine sehr wichtige Rolle spielen. Viel von den zentralen Gottesknechten sind berufen zwischen 30 und 35. Und das ist die Zeit, als Jesus gewirkt hat. Das ist sicherlich mit Augustin der Fall. Das ist mit Saulus der Fall. Ich bin kein großer Gottesknecht, aber das war mit mir auch der Fall. Und dieser Text spricht mir auch so an, denn mit 17 habe ich mein Jakobserlebnis gehabt, was hier Josef mit 17. Eine sehr merkwürdige Vordeutung für mich. Ich war unter Ether gestellt und Leute reagieren merkwürdig unter Ether. Und ich kämpfte, sie merken ein bisschen, dass ich ein Willensmensch, ein schwache, blasse Gestalt im Vergleich mit meinem Vater oder geschweige mein Großvater, aber immer noch ein starker Willensmensch. Und ich habe versucht, zur Klarheit. Ich bin für Klarheit in Dinge sehen, klar gestalten und verstehen. Und immer wieder kommen diese Wellen der Gas über mich und ich würde nicht wachen. Und als ich aufwachte, ich war 17 dann, meine Mutter sagt, David, du hast immer wieder das Gleiche gesagt, Herr, du hast mich besiegt. Ich bin ein Besiegter des Herrn. Das war die erste Begegnung, die ich mit meinem gekreuzigten Heiland gehabt habe, ohne ihn bei Namen damals zu kennen. Merkwürdig, Josef war 17, deswegen spricht es mir sehr persönlich an und war ein Hirte. Gut, gehen wir von Bild und von gesamtbiblischen Themen, Hirten. Die zentrale Gestalt im Alten Testament waren Hirten. Der erste gute Mensch, Abel war ein Hirte, Abraham war ein Hirte, Israel, Jakob, Israel war Hirte, Mose, David, sie nennen denen, die waren alle Hirten. Warum? Denn das ist ein gesamtbiblisches, zentrales Thema, geht zurück eigentlich zu Abraham und Lot und ihre Hirten. Es gibt die gute und die schlechte Hirten, die zentrale gute Menschen, waren gute Hirten. Aber die Bibel redet, und das ist ein zentraler biblischer Thema von der Prophetie, über die schlechten Hirten. Lesen Sie Hesekiel 34. Ich gehe jetzt ein bisschen rückwärts. Lesen Sie Jeremia 23. Lesen Sie Zacharia 11. Ich gehe vorwärts und rückwärts. Lesen Sie doch die ganze Prophetie, die schlechten Hirten. Warum dieses Bild der Hirte überhaupt? Denn Schafe können sich nicht wehren. Gegen was können wir Menschen nicht wehren letzten Endes? Gegen die Macht und List von Satan, weil er ein gefallener Engel ist? Gegen Tod. Und der gute Hirte wird kommen, uns zu befreien von Sünde, Teufel und Tod. Und dieser gute Hirte, der bezeugt sich Jesus als der gute Hirte. David besingt ihn in die bekannteste Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. So ist dieser Text zu verstehen. Das gehört im Rahmen gesamtbiblisch. Also biblisches Denken ist nicht, was die Modernisten sagen, gebunden an Zeitgeist, in wen sie pflücken, was sie haben wollen von dem Text und lassen weg von den anderen. Aber andererseits, wir haben unter uns vier Leute, die behaupten, dass sie biblisch denken und sie hängen an den Buchstaben, kleben an den Buchstaben, haben keine gesamtbiblische Sicht. Es gibt einen Wald, es gibt nicht nur Bäume. Biblisches Denken ist immer gesamtbiblisches Denken. Und im Moment, wenn wir Texte für sich verallgemeinen, ohne ihr gesamtbiblische Tragweite, können wir sehr leicht zu Sektierertum und Verfälschung kommen. Beide, Modernismus wie diese Art. Biblisches Denken ist immer gesamtbiblisches Denken. Sonst sehen wir nicht das Ganze. Und dann können wir bestimmte Texte rausholen, die für uns besonders wichtig sind. Eines, was ich mag an die Landeskirche, ich bin landeskirchlicher Pfarrer und ich bin kein großes Votum für die Landeskirche, aber eines, was ich mag, ist, dass wir bestimmte Texte haben, jeden Sonntag auszulegen. In Freikirchen können Sie im Allgemeinen Ihre eigenen Texte wählen und das ist sehr gefährlich. Wenn ich meine eigenen Texte wählen könnte, ich kann reiten auf alle die Themen, was mich interessieren, und kommt zu einem total einseitigen Verständnis des Evangeliums. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich das tun würde, es würde mir doppelt so lang dauern, ein Predigt zu machen. Die Hälfte Zeit wäre, den Text auszusuchen und die andere Hälfte, das auszulegen, ja? Gut so, dass wir gebunden sind. Und das ist eine gute Sache. Es gibt vieles in den Landeskirchen, die ich gar nicht mag. Und ich glaube, wer mich kennt, weiß das sehr genau. Eine Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihrem Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Na, wir werden sehen, alles im Alten Testament ist Vordeutung von Jesus, aber alles, alle zentrale Gestalten. Mose, Gesetzgeber, Mose befreie aus Ägypten, Mose Führung durch die Wüste. Jesus sagt, Mose sagte euch, Jesus befreite uns. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus der Knechtschaft Ägypten herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Ich bin dein Herr und Heiland Jesus von Nazareth, der euch aus der Knechtschaft der Sünde herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Das ist eine Gleichung, eine Füllung. Und Jesus, der uns führt durch die Wüste dieser Welt. Mose und Jesus, zentral. Ich habe gerade ein Buch über Mose diktiert. Mose und die Befreiung auf Ägypten, das sind faszinierende Sachen. Aber unerkannte, faszinierende Sachen. Vor allem mit den Zeichen, was dahinter steckt. David, der königliche Vorstellung. David war der ideale König in Israel. Der Gerechte, der Glaubenskönig, der Kämpfer. Aber er mag zwei schreckliche Sünde. Ehebruch und Mord. Ehebruch mit Bathsäbe, Mord gegen ihr Mann. In die Chronikendarstellung von David, Ehebruch und Mord kommen nicht vor. Er wird idealisiert, so ein idealer König. Und Jesus ist die Erfüllung dieser Chronikendarstellung und noch eine Vertiefung, in wen er sogar im Geist, ohne Hass und ohne Begier, nach der Bergpredigt, der Sohn Davids, der richtige König. Diese Linie mit Wunderheilung, die heute sehr schrecklich überbetont werden, Elia und Elias, diese Heilung, wenn man die in die Tiefe versteht, sind Vordeutung von die Heilung Jesu. Und Jesu Heilung sind messianische Zeugnis. Ich bin kein Messias. Und diese Vorstellung, dass wir ständig heilen Wunde und so, ich habe ständig Heilungswunde erwartet, aber ich bin nicht wundergläubig. Ich glaube an Kreuz, nicht an Wunder. Doch bei Jesus, als Jesus hört auf, Wunder zu tun und redet nur von einer, die drei Tage im Bauch des Wals, fallen die Leute links und rechts von ihm weg. So war es bei den Israeliten in die Wüsten. Die haben ständig Wunder erlebt, dann fallen sie alle weg. Bleiben sie nicht wundergläubig. Das ist nicht der Weg zu dem Kreuz Jesu. Das ist der Weg weg von ihm. Aber ich habe ständig Wunder erlebt, aber niemals Wunder verlangt. Und dann Josef. Josef ist persönlich der Mensch in der Bibel, der Jesus am nahesten steht. Als Mensch. Er ist der beste Mensch im Alten Testament. Aber er ist nicht Jesus und er hat Sünde. Und wir sehen die Sünde direkt am Anfang. Er petzt. Josef ist die Juden, die Brüder sind die Christen. Die Juden haben das Gesetz. Die haben die prophetische Gabe gehabt und gerade das hat Josef. Und die haben die Erwählung. Und diese Erwählung bleibt immer noch mit Israel, nicht nur im Neuen Bund. Und deswegen hassen die Brüder ihn. Und die ganze Verfolgung, die Juden, sind zu verstehen über den Hintergrund des Josef geschehen. Die Neid wegen der Erwählung der Juden, denn Israel ist erwählt. die Neid über die Gaben der Juden, die geht bis in moderne Zeit über die Reichtum der Juden, die ihr Reichtum gezeigt haben, genau wie Josef seine Träume gezeigt. Psychologisch das Dummste, was man tun kann, ist zu gehen zu den Brüdern, sogar zu den Eltern, mit einem Bild, dass sie werden alle für ihn neigen. Ich meine, das ist so psychologisch so dumm wie möglich. Ja? Aber wir Juden waren psychologisch dumm. Wir haben unser Reichtum und unsere Gaben gezeigt. Und das ist ein Grund, warum Hass erzeugt war. Das geht nicht nur in die Josef-Geschichte bis ins moderne Zeiten hinein. Das ist auch, wir wollen auch mit einem Blick auf die Grenze Josef. Aber das Zentrum ist natürlich die Ähnlichkeiten, die Vordeutung, der Leidensweg der Knechte Gottes mit Unrecht leiden. Und das ist, was Josef ständig erlebt und natürlich Jesus noch mehr, und Jesus hat keine Schuld an sich. Und Josef hat in gewissem Maßen Schuld an sich. Er petzt, wenn etwas Schlechtes über sie geredet hat. Er hat das Gesetz, er petzt. Israel aber, jetzt kommt die Israel. Immer wieder dieser Kontrapunkt zwischen Jakob und Israel. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Ich war mit Abstand der Lieblingskind in der Familie und ich weiß, was für Problem das bringen kann. Ich war der Lieblingskind, erstmal, ich war der einzige Sohn, zweitens, ich war der Jüngste und drittens, bis ich 13 war, war ich lieb. Ja, so sagt meine Mutter. Bis 13 war es ein Engel, seit dann was anderes, ja. Und das Problem der Lieblingskind ist das Neid der Andere. Jede Rolle der Kind, ich glaube, Alfred Adler hat diese Thema durchgearbeitet, die verschiedenen Alter, die Älteste, die Jüngste, der Mittel, und da ist viel psychologische Wahrheit. Jeder hat seine Bevorzugen, jeder hat seine Problematik. Die große Problematik, die Jüngste, ist verwöhnt. Ich bin so verwöhnt wie möglich, aber meine Frau ist ein guter Zugmeisterin, diese Hinsicht, dass ich lerne, mich ordentlich zu benehmen und Verantwortung zu übernehmen. Ich mag Kaffee für sie in die Früh und Frühstück. Ich habe gelernt, man lernt das, ja, und da bin ich sehr dankbar, weil ich war ein sehr Verwöhnter, aber in jedem Sinn. Ja, und das ist ein Problem. Israel aber hat Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Die Jüngste. Und jetzt kommen wir noch so ein gesamtbiblisches Thema. Schwimmelt von gesamtbiblischen Themen. Der Herr, der Gott Israel, ist kein Gesetzesgott. Er steht über das Gesetz und öfters ist er antigesetzlich. Judentum ist so ein Gesetzesglaube geworden. In Kampf gegen die Judenchristen, gegen uns. Und zwar zur Zeit Jesu und Paulus. Denn was für Antwort sollten die Juden haben auf das Evangelium, denn Gott wollte eine Antwort, denn Gott wollte nicht, dass alle Juden Christen wären. Das steht deutlich in der Bibel, Römer 11, hat ein Binde über das Volk Israel, dass sie ihn nicht annehmen. Warum? Dass Israel eine Geschichte spielen würde und am Ende der Tag zurückkehren wird und dass Jesus wiederkommen wird zu den Juden. Und wie hat er Israel errettet? Und das sind harte Nachrichten für Judenchristen wie ich. Durch das Gesetz. Gott benutzte Mittel, der er überwindet in Jesus. Und er benutzte sie, mein Volk zu erretten. Jede Judenchrist, die gegen die Orthodoxie steht, hat kein Mitleid bei mir zu erfahren. Denn ich stehe ganz und gar zu der Orthodoxie, wie ich ganz und gar zu den Judenchristen stehe. Und Gott sei Dank lebe ich nicht in Israel. Weil wenn ich in Israel lebe, komme ich in große Gefahr, nochmal Antisemit zu sein. Verstehen Sie, was ich meine? Gott hat diese Wege benutzt, durch das Gesetz Israel zu erhalten. Denn die Nichtjuden, wir haben hier noch einen Judenchrist, glaube ich, Sie sind auch, kommen Sie bestimmt nicht aus frommer Familie. Sie sind sehr, ja, sehr ungewöhnlich, aber sehr ungewöhnlich. Ja, das freut mich, aber das ist sehr ungewöhnlich. Fast immer. Seit die Urgemeinde, nach der Urgemeinde, die Juden, die zum Glauben gekommen waren, wie ich, auf aufgeklärte Familie. Und wenn des Orthodoxie nicht gegeben hat, wird Israel längst erlöscht sein. In Deutschland ständig mit Nicht-Juden geheiratet, wie ich. In Amerika 40%, und die gehen auf und die gehen weg. Auch wenn sie bekämpfen uns, ich stehe zu der Orthodoxie. Der große judenchristliche Dichter Josef Roth, einer unserer größten Dichter des 20. Jahrhunderts, Josef Roth, hat einen riesen Respekt für die Orthodoxie, vor allem für den Hasidismus. Und er ist Christ. Auch wenn sie uns bekämpfen, was sie haben, mein Volk, erhalten, und das ist Gottes Weg. Beide Wege. Sicher, der Heilsweg geht über Jesus, das ist nicht zu zweifeln, aber der Weg der Erhaltung bis zum Wiederkunft Jesu geht über die Orthodoxie, und das ist mir ein Riesenproblem heute, denn sehr viel evangelikale Christen stehen in Gefahr, die alte kirchliche Antisemitismus zu übernehmen. Ich habe erlebt von einem evangelikalen Pfarrer, der mich eingeladen hat, die böse Juden, sie haben Jesus gekreuzigt, sie haben Paulus verfolgt und jetzt verfolgen sie die Judenchristen in Israel, die böse Juden. Ich habe ihnen gesagt, sie sind Antisemit. Er sagt, nein, ich liebe sie. Ich habe gesagt, sie sind Antisemit, das ist der alte kirchliche Antisemitismus. Man ist für die Judenchristen und gegen die Juden, gegen die Orthodoxie. Ich bin für die Judenchristen und ich bin für die Orthodoxie. Und wenn sie gegeneinander kämpfen, ich bin auf beide Seiten. Okay, gut, da sind wir ganz einig. Okay, sehr schön. Weil das ist Gottes Weg. Und das Petzen des Josef. Gesetz. Gott kann ans Ziel kommen durch Wege, die er nicht in sich haben will. Er will kein König in Israel haben. Das ist auch ein gesamtbiblisches Thema. Er will kein König in Israel haben. Und Israel verlangt einen König. Und Gott gibt nach und sagt, ich gebe euch einen König. Gegen sein eigenen Wille, weil er der König in Israel. Und was tut er? Über Saul, der Israel spiegelt, äußerlich stark und innerlich schwach, ist der Weg zu David. Und diese Thema David, die Chroniken David und Jesus, ist sein Weg. Er nimmt anscheinend falsche Wege gegen, was er haben will, und kommt damit ans Ziel. Das ist ein gesamtbiblisches Thema über die Einmaligkeit der Gott Israel. Und das ist sehr wichtig. Dieser sehr wichtige Thema. Wir kommen nicht weit mit diesem Text. Ich merke das. Aber ich will in die Tiefe gehen. Die Einmaligkeit der Gott Israel. Wir hören nie Vorträge zu diesem Thema. Wir hören ständig Vorträge mit Recht über die Einmaligkeit Jesus. Aber der Vater ist genauso einmalig. Die sind eins. Wenn wir die Einmaligkeit Gott Vater betont hätte, werden wir nie Antisemitismus in die Kirche gehabt und wir werden nie diese Verwechslung heute in die liberale Kirchen mit Islam. Islam ist eine Gürze. Islam ist da, ein klassischer Gürze, sein Leute zu verherrlichen. Und der Gott Israel, er ist da, seine Leute zu züchtigen. Alt wie neu im Bund. Keine Gürze ist da, sein Volk zu züchtigen. Sie sind immer da, sein Volk zu verherrlichen. Keine Gürze benutzt Wege, die gegen sein eigentlicher Sinn sind, dass er selbst ans Ziel kommt. Nur der Gott Israel tut was wie das. Es gibt viele andere Texte, zum Beispiel viele andere Themen. Der Gott Israel denkt genauso an jede von euch, wie er denkt an die ganze Heilsgeschichte. Lesen Sie zum Beispiel Psalm 72. Da wird gesprochen über die Allmacht Gottes. Alle Könige werden für ihn niederbeugen. Und dann mit genauso viel Sätze, wie er zu den Armen steht. Eine Person, die Armen im Geist. Jesu Kreuz, und das ist nur die Fortsetzung und die Erfüllung der Gott Israel, ist für alle Völker aller Zeiten und jeder persönlich von uns. Und jeder von uns ist ihm genauso wichtig wie seine Heilsgeschichte. Das ist absolut einmalig. Das gibt nicht unter die Gürzen. Und wenn zwei Gürzen in einen Krieg kommen, die stärkere Gewürze gewinnt. Und was tut der Gott Israel? Er ruft die Feinde Israel gegen sein eigenes Volk. Er ruft die Assyrer, er ruft die Babyloner und so weiter, dass das Volk gesüchtigt wird. Ich könnte ein ganzer Abend, zwei Abends darüber reden, über die Einmaligkeit des Vaters. Aber niemand von euch hat je einen Vortrag zu diesem Thema gehört, oder? Wer hat je einen Vortrag zu Thema, die Einmaligkeit Gott Vater? Und wenn wir das von vorne heran betont hätten, die ganze Antisemitismus könnte nie geben, weil das ist sehr deutlich der Gott Israel, nicht wahr? Und die ganze Verwechslung jetzt mit Islam könnte nie passieren. Das sind sehr wichtige Themen. Mir geht es nicht um jeden Satz hier zu behandeln. Der beste Professor, den ich habe, je gehabt, und ich habe 24 Semester alles Mögliche studiert, war A. William Salomone, ein leidenschaftlicher italienischer Jude. Beide Italiener und Jude, das war Leidenschaft, ja? Und sein Thema war der Renaissance. Und wissen Sie, der letzte Vortrag war über das 14. Jahrhundert, das war noch Mittelalter. Ja? Er ging in die Tiefe, und das wollen wir auch. Schauen wir weiter. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihn einen bunten Rock. Nochmal gesamtbiblische Thema. Kleid. Kleid der Erwählung. Dieses Thema eigentlich fängt an im Paradies. Die Menschen mit dem Sündenfall machen Feigenblätter. Das wäre vielleicht jetzt Nachmittag was genutzt. Aber nicht hier im Winter, ja, auch nicht in Israel im Winter. Gott macht die erste Schlachtung, die erste Vordeutung, die Tiereopfer und er anstelle aller Tiereopfer. Er macht ein Kleid, ein Fell für Adam und Eva. Und dieses Thema, das Kleid der Erwählung, der Kleid Gottes Wege für uns, hat ein Zentrum hier, die bunte Rock von Josef. Samuel hat ein Mantel als Priester in Sheol, im Totenreich, als Zeichen, dass er der Erwählte war, für Gott zu sprechen. Wir werden alle weiße Kleider, wenn wir hart bis ans Ende in Jesu Reich, reingewaschen durch sein Kreuzesblut als Erwählten. Und als Jesus gekreuzigt war, nach Johannes, 4 Heidenknechten werfen den Los um sein Gewand. Das bedeutet, dass ein unerkannter Zeichenhandlung, das Neue Testament wimmelt von unerkannter Zeichenhandlung, dass die Erwählung, Kleid der Erwählung, wird an die Heiden in alle 4 Himmelsrichtung gehen. Aber der Roch wird nicht getrennt. Warum? Denn es gibt ein Kirche im Fleisch und ein Kirche im Geist. Kirche im Fleisch ist Rom, der evangelische Kirchen, die reformierte Kirche, die lutherische, Baptisten, Methodisten und alles, was man nennen will, das ist alles Fleisch. Auch die Weltkirchenrat, sicherlich Fleisch. Kirche im Geist bedeutet die Brüder und Schwestern aus aller Konfessionen, die Jesus lieb haben und ihn gehören werden in sein Reich. Das ist für Gott jetzt eine Einheit, weil er kennt die Seinen. Und die werden einheitlich in sein Reich. Das ist die Kirche im Geist. Jesus ist mehr als jede Auffassung von ihm. Das hat Luther, ich bin sehr lutherisch, das hat Luther auch verstanden. Keine Theolog hat Gott im Griff, denn kein Mensch kann ihn im Griff haben. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Die bunte Rock, der Kleid der Erwählung, gesamtbiblische Thema, sein Telos in Jesu Kreuz und auch in Offenbarung. Schauen wir weiter. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte, als alle seine Brüder würden sie ihn feinden, könnten ihm kein freundliches Wort sagen. Wir können gut verstehen, warum Jakobus Jesus nie als Gott angenommen hat. Wie kann ein Bruder glauben, dass sein Bruder Gott ist? Psychologisch unmöglich. Psychologisch unmöglich. Und dann nimmt er Jesus an, nachdem Jesus verflucht und verdammt nach dem Gesetz ist am Kreuz. Verflucht ist der, der am Holze hängt, 5. Mose 21, 23. Und das ist der Wunder, der große Wunder. Warum? Paulus erklärt uns in 1. Korinther 15, dass Jesus auferstanden ist und es hat Jakobus gezeigt, ihn und sein Vollmacht. Dazu hatte Josef einmal ein Traum, der prophetische Gabe, und sagt seine Brüder davon, na bitte, das ist dumm. Es ist dumm. Wenn man einen Traum hat, dass man über die andere überhebt und geht gerade zu denen und sagt, ich habe jetzt einen Traum gehabt und ich bin der Wichtigste und die Jüngste, nochmal anteilgesetzlich oder übergesetzlich, wer ist der Erwählte, wer ist der Erbe in Israel nach dem Gesetz, der älteste Sohn? Nennen mir ein ältester Sohn, der erbt in Israel unter die zentrale Gestalten, links und rechts. Denken Sie an David, Mose, Josef. Israel, die sind alle Jüngere oder jüngste Sohn. Nochmal anteilgesetzlich, übergesetzlich. Aber denken Sie, wenn die jüngste Knirps kommt und dann erzählt zu die Ältere, wie er gehoben ist, ich meine, der Dumme kann man nicht sein. Damit denken wir ein bisschen an mich. Wenn ich solche Träume gehabt gegen meine Schwester, würde ich nie sowas gesagt haben. Kann ich wohl sagen. Ich habe Gott sei Dank den Ozean zwischen uns gestellt, denn gesetzt, denn die haben lang über mich geherrscht, meine beide Schwester, ja. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinem Bruder davon, du wurdest ihn noch mehr feind, das glaube ich. Denn er sprach zu ihm, höre doch, hör auf mich, ja, höre doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Gaben auf den Feld und meine Gaben richtet sich auf und stand. Aber eure Gaben stellte sich ringsumher und neigte sich für meine Gabe. Und dann denken gleich die Brüder, ich soll mich verbeugen für meinen jüngsten Bruder, für diese kleine Knirps. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und natürlich, das ist Gottes Traum und das wird in Erfüllung gehen. Es gibt viel Forschung über Träume. Sigmund Freuds Auslegung ist absolut falsch, nur in einer Hinsicht ist es richtig, dass es gibt ein latent und manifester Teil zu jedem Traum. Das bedeutet eine äußerliche Aussage und eine innerliche Wahrheit. Und diese innerliche Wahrheit ist sehr schwer festzustellen, denn die Traum bricht die Dimension, in wen wir leben, durch. Das ist Zeit und Raum. Denken Sie an Träume. In diesem Sinn hat Freud recht. Er hat absolut Unrecht, denn Freud war besessen von Sexualität. Freud hat ein Oedipus-Problem, die er gut verkauft hat. Ich habe es nicht und ich kenne kaum jemanden, der das hat. Aber er hat es und er hat es wunderbar verkauft, dass für eine lange Zeit in Amerika fast jeder hat geglaubt, dass die letzte Wahrheit ist. Heute glaubt wahrscheinlich niemand mehr dran. Freud ist besessen mit diesem Thema Sexualität, seine Psychologie ist total mechanistisch und biologisch. Was bedeuten Träume? Na, meine Träume, ich bin überzeugt, denn ich bin sehr bewusst über Träume, ich bin auch Dichter und ich bin sehr interessiert an Träume. Ich würde dieses sagen über Träume, ein Traum kann nur der Träumende verstehen, denn jeder Mensch hat sein eigenes Symbolismus. Ein Privatsymbolismus, nicht wie Jung über Archetypen, sowas gibt nicht. Zum Beispiel Baum. Bei Jung, Baum des Lebens. Wissen Sie, der größte Maler von Bäumen, Jakob von Ruysdael, Baum bedeutet immer Tod für ihn. Ist immer ein abgesägter Baum am Seite seiner größten Bilder, der größte Landschaftmaler überhaupt. Als Zeichen lehre ich mich bedenken, dass ich sterben muss, dass ich klug werde. Sein Zeitgenosse von Rembrandt, ein tiefgläubiger Mann. Es gibt Menschen, die Träume haben, die die Zukunft voraussagen. Meine Schwester und meine Großmutter gehört dazu. Und das im Allgemeinen ist eine Ungabe und nicht eine Gabe. Meine Schwester hat Träume über Leute, die sterben. Und sie hat das im Voraus gewusst. Und sie hat dann gebetet, Herr, gib mir die Fähigkeit, Menschen zu helfen. Ich will solche Träume nicht mehr. Und sie hat die nicht mehr gekriegt. Meine Großmutter, mutterlicher Zeit, hat die Gabe des Traums im positiven Sinn, kann man sagen. Mit 11 Jahren, sie war in Amerika mit 3 oder 4 Geschwistern und ihr Vater. Die andere war in Polen, die Familie war getrennt in Südostpolen. Und ihr Vater hat Geld verdient, dass er die Leute zu sich rausholen kann von Polen. Denn meine Großmutter, Dina, mit 11, träumte, dass ihr Mutter, die 35 Jahre alt war, zu ihr sprach im Traum, ich bin tot, ich bin bei dem Gott Israel. Bleibe fromm, bleibe bei ihm, auch durch die Versuchung, die sehr stark war in Amerika und die meisten erledigt hat mit Geld. Und ihr werdet auch bei mir und bei dem Herrn. Und sie wachte auf und sie wusste, dass ihr Mutter tot war. Die Mutter war kerngesund. Und es hat wochenlang gedauert, bis Briefe kamen. Und der nächste Brief kam 2 Wochen später mit der Aussage, die Mutter ist plötzlich gestorben an einem Lungensturz oder sowas ähnliches und ist tot. Und meine Großmutter hat das immer gewusst und sie war die frommste der frommste und die erste, der mein Ehe zu einem Deutschen, tiefer gesagt zu einem Bayern, akzeptiert hat, 16 Jahre nach Auschwitz, wenn die ganze Familie mich loshaben wollte. Es war die frommste der Frommen, der zu mir stand. Sie hat gesagt, der Herr, der Gott Israel, wird wissen, warum. Sehr interessant. Träume wissen wir nicht, aber es gibt Menschen, die Träume voraussehen. Ich bin kein Freund von Sege Jung, ganz und gar nicht, aber er hat Patienten, die diese Gabe gehabt haben. Oder Ungabe. Im Allgemeinen eine Ungabe. Ich habe diese Ungabe, Gott sei Dank, nicht. Und er hatte noch einen zweiten Traum. Warum zwei? Unterstreichung. Immer in der Bibel, wenn es steht, Amen, Amen, wenn einer etwas zweifach überliefert ist, zum Beispiel bei Jesaja und Micha, in Bezug auf die tausendjährige Friedensreich, Schwertes zu Flugscharen. Immer diese Betonung, oder wahrlich, wahrlich, das bedeutet Unterstreichung und Steigerung. Zentrale Betonung. Das bedeutet, so wird das sein, so wird das sein, wie Amen am Ende von Psalm 72. Und er hatte noch einen zweiten Traum und erzählt er seinem Bruder und sprach, nochmal erzählt er, als ob einmal nicht genug war. Hier sehen wir die menschliche Schwäche, Josef. Er ist psychologisch dumm. Es gibt Dinge, die wir uns selbst behalten sollen. Er kann das in sein Herzen behalten, das hat Jakob später getan. Er muss das rausposaunen. Und das ist ein Problem mit vielen Juden, neureich. Ihr Geld zeigen, ihr Gaben zeigen, ihr Klugheit zeigen, es ist keine gute Sache. Und das ist ein großes Problem von diesem Josef. Josef ist nicht Jesus. Jesus ist nur da, Gott zu gehorchen und sein Nächsten zu lieben, nach die zwei Tafel Mose. Ich will nur seine Schwäche zeigen, denn wir sehen ihn fast immer danach in seine Stärke als der Leidensknecht Gottes. Eine Vordeutung von den gekreuzigten Christi. Hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinem Bruder und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Ja, das ist, wenn dein Bruder jetzt ihn hassen. Und das muss er wissen. Ich habe noch, nur Beweis zu geben. Aber sehen wir auch was positiv hier. Er sieht jenseits das Menschliche und auf das Göttliche. Und das ist das Positiv. Immer in das Negativ ist das Positiv enthalten, in die Positiv das Negativ. Auch in unsere Gaben enthalten die Gefahren für uns. Und in unsere Ungaben kann auch Gaben vorhanden sein. Hier ist eine sehr positive Züge. Er traut auf dem Herrn. Dieser Traum wird wahr sein, weil es von Gott kommt. Was Gott sagt, das bedeutet mir viel wichtiger, was wichtig ist, als ich, dass ich der jüngste Bruder bin. Leben wir so? Leben wir, was vor Augen ist? Ob wir Arbeit haben, ob wir genügend Geld haben, ob alles so ordentlich in die Ehe und der Familie, ist das die erste bei uns? Oder ist die erste bei uns, was Gott uns sagen will? Wie diese Frage an Abraham. Abraham, schau auf die Sterne, staue weg von deiner Problematik. Und der war öfters große Problem. So, wir sehen in diese Josef, und es geht immer in zwei Richtungen. Was sagt er auf Englisch? It cuts two ways. Es geht in zwei Richtungen. Psychologisch, menschlich, äußerst primitiv und dumm, sowas zu tun. Aber von einer Glaubenssicht. Er hebt sich über die normale Sicht der durchschnittlichen Jude oder Christ. Denn es geht um Gottes Verheißung, ihn viel mehr als was bei den Menschen ist. Das soll man auch betonen. Hat einen zweiten Traum, den erzählte seinem Bruder und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Ja. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigen sich von mir. Wenn man diesen menschlich sieht, man sieht sofort, dass sie alle Wut haben. Der gespiegeltes Licht, der Mond, oder damals, wenn man das vielleicht nicht gewusst hat in biblischer Zeit, dass der Mond gespiegelt ist, nicht von die Sonne, man hat trotzdem Mond in diesem Sinne verstanden sein. Der Große, das ist der Mann, nicht wahr? Ja, und dann kommt der etwas blasse Nachahmung, das ist die Frau, und dann kommt die Kinder. Aber Sie können das bezeugen, wie ich auch, dass in Judentum immer der Frau Vollmacht gehabt hat. Nicht in der Tempel und nicht in der Synagoge, da sitzen die Frauen oben mit einem Kopftuch, ja, das, wie der Talmud sagt, man nicht auf die hübsche Frauen schauen, sondern auf Gott denken, das ist auch richtig. Aber wenn man nach Hause geht, da wird ein Machtwechsel stattfinden. Isaac, putz deine Schuhe. Isaac, schau, dass der Haus in Ordnung ist. Isaac, du kriegen wir Besuch, machst alles in Ordnung. Und was bedeutet das? Die Auswirkung war klar. Die jüdischen Männer blieben lange in der Synagoge. Ja. Ja, ja. Und als er das sein Vater und seine Brüder erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollt ich und deine Mutter und dein Bruder kommen und vor dir niederfallen? Ja, das wird passieren. Und wir sehen hier diese zwei Niveau, wie er menschlich daneben ist. Aber daneben, weil er ein tieferer Schau. Und ich sage euch auch in Bezug zu Seelsorge, in Bezug zu unser Leben, das Wesentliche an ein Christsein ist, dass die Prospektiv Josef unser Prospektiv. Wir können diese Welt immer sehen mit menschlichen Augen. Und zu und fast alle heute, die zweifelnde Thomas, das ist der moderne Mensch, der glaubt nur an was er sieht und berührt und was er hat. Geld, Sex und so weiter. Und der Glaubensmensch hat ein andere Perspektiv. So haben nicht immer, wir sind kein Engel, wir sind nicht da oben, dass wir so rumfliegen. Aber immer wieder diese andere Perspektiv kommt durch. Die Perspektiv Gottes Heils weg. Die Perspektiv Christi Zusage zu uns. Die Perspektiv, er ist der gute Hirte, er geht voran auf unser Lebensbahn. Dieser Maxwechsel ist Unsinn zu sagen, ich bin neu geboren, alles ist in Ordnung. Quatsch! Da fängt die Probleme an. Was habe ich erlebt? Ich fing direkt an mit meinen Eltern, als Christus mein Herr war. Wir harret bis ans Ende. Und wir leben ständig in dieser Zwiespalt zwischen der weltliche Mensch in uns und der Glaubensmensch in uns, zwischen der Jakob und der Israel in uns. Und das Wort ist da, denn der Heilige Geist ist doch das Wort. Das Wort ist da, uns unter die Perspektive Gottes, sein heilsgeschichtliche Wege für Juden, Christen und seelsorgerlich für uns. Denn das persönliche Weg für Gott ist genauso wichtig als die ganze Heilsgeschichte. Das ist die Einmaligkeit der Gott Israel, die Einmaligkeit Jesu Kreuz. Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Ja, dieser Satz, wo kommt dieser Satz im Neuen Testament? Ja, genau, sehr gut, ihr kennt eure Bibel. Merkwürdig, genau der gleiche Satz. Behielt alle diese Worte. Er schilt ihn. Auf einmal sagt er, wer bist du, so zu reagieren? Dass der Herrweg sind nicht Wege, die wir erwarten. Wege, die öfters entgegengesetzt zu was wir haben, dass wir weggehen, fliehen müssen, dass wir heiraten die falsche Person zuerst, wie bei dieser Lea statt Rachel. Das ist auch ein merkwürdiger Mann, nicht wahr? Der weiß nicht, mit wem er schläft. Ich meine, das wirklich geht ein bisschen weit, ja? Das ist ein richtiger, was soll man dazu sagen, ja? Er muss wirklich blind sein, ja? Aber er weist über Gottes merkwürdige Wege. Und er hat die ständig erlebt. Und er weiß, da ist etwas Besonderes über diese Josef. Josef ist anders als seine anderen Kinder. Das ist auch ein Grund, warum er an ihn hält. Nicht nur, weil der die jüngste Sohn ist. Er merkte was Besonderes an ihn. Und er geht auch kontrapunktal in zwei Arten mit ihm. Als guter Vater, menschlich, sagt, sowas tut man nicht, man überhebt sich nicht über mich und deine Mutter und die Brüder. Auf die andere Seite ist er jemand, der ein Glaubensweg mit dem Herrn, oder tiefer gesagt, der Herr hat ein Glaubensweg mit ihm, und er weiß, der Herrs Wege sind anders als meine Wege. Und er behielt das in sein Herzen. Denn so viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind Gottes Gedanken und Wege als unsere Gedanken und Wege. Und das ist sicherlich der Leitmotiv und die tiefere Sinn dieses Geschehens.
Amen, wir beten. Wir wollen Stille zu dir, Herr Jesus. Wir wollen Stille zu unser Gedanken, Stille von unser Gedanken, unser Perspektive, unser Lebenssinn und Lebensziel in unserer Art und Weise. Und wir wollen Stille zu deiner Verheißung. Du hast uns versprochen, dass wer harret bis ans Ende in dir wird selig werden. Du hast uns versprochen, dass du bei uns alle Tage sein wirst bis an die Ende der Welt oder die Ende unserer Welt. Du hast uns versprochen, dass wir deine Schafen hören deine Stimme und wir folgen dir und du gibst uns das ewige Leben. Und du hast uns sowas versprochen, die wir überhaupt nicht begreifen können, weil wir das gar nicht verdient haben. Du hast das getan, dass wir dir gleich werden in deinem Reich. Das ist deine Perspektive. Das ist dein heilsgeschichtlicher Weg. Brichst du immer wieder neu in uns ein, doch dein Wort töte uns. Unsere eigene Wege, unsere eigene Sinne, unser eigenes selbstgesetztes Ziel. Töte uns mit seiner Schau, mit deiner Perspektive, mit deiner Wirklichkeit und deiner Zukunft. Wir loben dich und wir preisen dich, denn du bist der allmächtige und der barmherzige Gott. Amen. Wir beten gemeinsam, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechte Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im Finstertal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.